Gushi Seitz, Helgoland. Ein kleiner roter Felsen, mitten in der Nordsee, in der Größe von einem Dreiviertel Quadratkilometer, ist meine Heimat. Dort wurde ich 1924 geboren. Helgoland ist eine besondere Heimat, nicht wie die Großstadt Hamburg oder so etwas. Helgoland ist die einzige Hochseeinsel Deutschlands. Ich verbrachte auf Helgoland meine ganze Kinderzeit. Damals wohnten ca. 2000 Helgoländer auf der Insel. Kriminalität war äußerst gering und so konnte man dort wirklich in Frieden leben. Es gab keine Autos, also gehörte uns die ganze Insel zum Spielen, was wir natürlich ausnutzten, zum Beispiel am Strand, auf der Düne und so weiter. Alles war frei, man hatte immer die See vor sich. Im Sommer war Helgoland von vielen Urlaubern besucht. Viele Prominente waren darunter, die kamen Jahr für Jahr wieder. Besonders Asthmatiker und Heuschnupfenkranke. Helgoland galt als Heilbad. Durch die reine Seeluft fanden viele Festländer dort im Sommer Erholung. Große Urlaubsreisen vermissten wir nicht. Es gab eigentlich alles auf unserer Insel. An Geschäften war kein Mangel. Gute Hotels und Gastwirtschaften sorgten für das leibliche Wohl. Kino, Theater, Fußball, Tennis, Badeanstalt für schlechtes Wetter sorgten für Abwechslung. Die schöne alte Kirche wurde viel besucht. Als dann die Wehrmacht nach Helgoland kam, gab es einige Einschränkungen. Aber Wehrmacht und Bevölkerung verstanden sich insgesamt gut. Als aber der Zweite Weltkrieg ausbrach und die Luftangriffe begannen, änderte sich alles. Für uns war es entsetzlich, eingeschlossen im Bunker zu sitzen. Man wusste nicht, was eigentlich draußen passierte. Anfangs wurde uns oft nur die Nachtruhe geraubt, doch dann forderten die Bombardierungen auch Menschenleben und zerstörten Häuser. Dann kam der erste große Angriff. Ich saß damals im Ernährungsamt und wollte ins Nebenzimmer gehen und habe gerade noch gesehen, wie ein englisches Flugzeug ganz niedrig über unser Haus flog, übers Kurhaus. Und dann fielen Bomben. Das war entsetzlich, weil viele Menschen umkamen, die wir gut kannten. Das waren Verwandte, das waren Freunde, das war entsetzlich. Da wurden dann viele Häuser schon zerstört. Unseres blieb noch stehen, aber es dauerte nicht lange, dann kam der nächste Angriff und da war dann fast die ganze Insel zerstört. Unser Haus war auch kaputt, die Schule evakuiert und ich ging mit meiner Stiefmutter und meiner Stiefschwester zu ihrer Mutter nach Pommern. Nach 6 Wochen bin ich nach Helgoland zurück und habe wieder meine Arbeit im Ernährungsamt angenommen. Nachts hatte man kaum Ruhe. Fast jeden Abend gingen die Sirenen und da hieß es dann ab in den Bunker. Am 18. April 1945 kam der allerletzte große Angriff. Ich war damals als Lehrerin auf Helgoland. Meine Klasse unterrichtete ich im Aquarium, weil die Schule auch kaputt war. Unmittelbar vor dem Angriff war es unheimlich. Es war total ruhig auf Helgoland, irgendwie Totenstille. Und man sah keine Leute auf der Straße, obwohl kein Alarm war. Ich habe die Kinder heimgeschickt und bin selber nach Hause und habe mir Essen gemacht. Und da ging die Sirene los. Und die Artillerie schoss auch schon. Ich bin so schnell wie möglich in den Bunker gelaufen und dann waren wir 2 Tage im Bunker. Wir mussten uns dort verpflegen. Immer wieder kamen neue Todesnachrichten. Im Leuchtturm gab es allerhand Tote. Der ganze Turm war zerstört. Nach 2 Tagen haben wir dann die Frauen und Kinder zum Festland gebracht. Die Männer mussten da bleiben. Wir kamen zum U-Boot-Hafen. Es war scheußlich, denn es war stockfinstere Nacht. Wir mussten den Weg ganz genau einhalten, weil überall Bombentrichter waren. Wir wurden auf alle möglichen Schiffe verladen. Dann ging die Fahrt weiter Richtung Elbe. Wir wurden irgendwo auf das Festland gebracht. Manche kamen bei Verwandten und Freunden unter. Ich kam erst nach Cuxhaven und dann mit anderen nach Neuendeich. Dort wurden wir in einem größeren Schulsaal untergebracht. Der ganze Raum voll. Da kamen auch noch Todesnachrichten rein. Wir Helgoländer waren alle total zerstreut. Ob wir damit gerechnet haben, zurückzukommen? Es war Krieg. Es waren überall die Angriffe. Man konnte gar nicht wissen, kann man irgendwann wieder zurück oder ist Helgoland wirklich für uns verloren? Die Insel war von den Engländern besetzt. Viele alte Helgoländer starben aus Heimweh zu ihrer Insel. Sehr vielen fiel es schwer, sich bei fremden Menschen einzuleben. Auf den Bauernhöfen beispielsweise wurden die Fremden meistens gar nicht gerne gesehen. Das kann man verstehen, Aber das war für uns natürlich schwer. Was viele Helgoländer hochgehalten hat auf dem Festland, das waren vor allem die Vereine, die sie gründeten. Wir waren auch bei den Halona Moats. Die trafen sich mindestens einmal im Jahr in großer Runde. Die in Hamburg lebten, das waren ziemlich viele, die haben sich öfters getroffen. Die Treffen gaben uns immer wieder einen Aufschwung. Doch dann kam der große Knall. Die Engländer hatten die Insel übernommen, sie wollten Helgoland wirklich ausradieren. Sie versuchten, die Insel zu sprengen. Gott sei Dank gelang es ihnen nicht. Jeder Helgoländer, der damals auf dem Festland war, hat wohl wirklich Angst gehabt an dem Tag. Meinem Mann und mir ging es genauso. Wir waren in München an dem Tag. Ja, und dann stellte sich heraus, die Engländer haben es nicht geschafft. Sie haben Helgoland nicht zerstören können. Teilweise ja, aber nicht so, wie sie wollten. Große Proteste wie heutzutage gab es vor der Sprengung nicht. Proteste gab es eigentlich erst durch die drei, René Leudesdorf und die beiden anderen, die auf die Insel gefahren sind, als die Engländer sie noch für Zielübungen mit Bomben benutzten. Sie haben unter Lebensgefahr protestiert. Sie brachten die Bemühungen, die Insel zurückzubekommen, wieder mit in Gang. Es war aber ein langes Hin und Her, bis die Engländer die Genehmigung gaben, dass man da überhaupt wieder hin konnte. Mit viel Hilfe von außen, auch von der Regierung, vor allem von der schleswig-holsteinischen, wurde es dann genehmigt, dass die Helgoländer im März 1952 wieder rüber durften. Da wollten dann natürlich alle Helgoländer gleich rüber. Sie wollten einfach zurück, ganz egal, wie es da aussah, sie wollten wieder rüber. Aber das war unmöglich. Da musste zuerst die Tiefenräumung gemacht werden. Vorher war nichts zu machen, weil immer wieder Bomben gefunden wurden. Es war kein Stein mehr auf dem anderen. Der Leuchtturm war total zerstört, dort kamen viele Helgoländer um. Die Kirche war auch vollkommen zerstört, es war keine Mauer mehr da. Es war ja wirklich nichts mehr da. Die paar, die rüber durften zum Aufbauen, die haben wirklich kümmerlich leben müssen. Mein Vater war auch dabei. Sie haben wahnsinnig schwere Arbeit geleistet. Man musste immer wieder vorsichtig sein, dass man keine Bombe erwischte. Die haben zunächst alles aufgeräumt. Zuerst wurden die Häuser unten unter der Klippe gebaut. Da wurde manches falsch gemacht, aber hinterher ist dann eigentlich alles ganz gut gegangen. Und den Friedhof haben sie wirklich wieder als Friedhof hergestellt. Viele alte Grabsteine liegen beiseite, aber die neueren, von unmittelbar vor dem Krieg, hat man entlang der Friedhofsmauer wieder aufgestellt. Von meiner Mutter und meinen Großeltern gibt es leider keine mehr, aber von anderen Verwandten sind noch einige da. Man wollte einfach die Erinnerung an die Ahnen hochhalten. Wie hätte man das sonst machen sollen? Dann gibt es auch in der Kirche ein großes Buch mit den Verstorbenen, und das wird jeden Tag umgeblättert, und da stehen noch immer Blumen. Das fand ich damals eine sehr gute Sache. Dann hat man auch sehr darauf geachtet, dass die Helgoländer Sprache nicht unterging. Es ist kein Dialekt, sondern eine Sprache, eine friesische Sprache. James Packross hat mit dem Unterricht angefangen, schon während der Evakuierung. Man hat sich immer wieder getroffen, da wurde Helgoländisch gesprochen. Auch später gab es einen kleinen Club von alten Helgoländern, ich glaube, der besteht immer noch, die haben sich im Café Krebs getroffen. Man hat darauf geachtet, dass wirklich nur Helgoländisch gesprochen wurde. Wenn ich auf Helgoland war, bin ich auch meist hingegangen. Auch heute ist die Erinnerung an die Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg noch lebendig. Der 1. März ist ein Feiertag auf der Insel. Am 1. März 1952 wurde Helgoland von den Engländern zurückgegeben. Am Tag vor dem Jahrestag des letzten großen Angriffs gibt es, seit die Insel wieder bewohnt ist, einen Kaffeenachmittag für die Senioren. Alle Vereine, die irgendwie auf Helgoland sind, sind beteiligt. Da habe ich oft genug mitgemacht. Alle Senioren kommen, wenn sie irgendwie krauchen können. Das geht dann ungefähr bis um 7 Uhr abends und dann beginnt ein Gottesdienst. Das war immer sehr bewegend. Das sind so große Worte, aber die passen einfach dahin. Am Jahrestag läutet dann die große Glocke, die so unheimlich klingt. Wenn man sie einmal hört, dann vergisst man sie nicht. Ich finde es ein Wunder, dass das überhaupt wieder so aufgebaut worden ist. Ich habe das damals nicht direkt mitgekriegt, denn ich war auf dem Festland verheiratet. Wir sind aber in jedem Urlaub rübergefahren. Auch wenn man da auf dem Festland gelebt hat und nur einmal ein paar Wochen auf Helgoland war, konnte man feststellen, was da von den Helgoländern geleistet worden ist. Ja, und da ich einen Mann hatte, der Helgoland genauso liebte wie sein Nürnberg, war es für mich nicht so schwer, nicht mehr auf Helgoland zu sein. Wir haben dann auch gebaut und das Grundstück nicht verkauft. Wir hatten vor, wenn auch nicht ständig, doch etliche Zeit auf Helgoland zu verbringen. Das war die Heimat, und da hat es uns wieder hingezogen. Vielleicht, wenn es Hamburg gewesen wäre oder eine andere Großstadt oder Kleinstadt, wären wir vielleicht nicht wieder hingegangen. Aber Helgoland, das war schon was Besonderes.